Freue mich mit euch, dieses dritte Thema zu behandeln. Ich verkündige die frohe Botschaft von Jesus Christus, indem ich mich investiere. Ich weiß nicht, wie es euch geht mit diesem Titel. Als ich darüber nachgedacht habe, ist mir eine Geschichte eingefallen oder ein Erlebnis, als ich in der 13. Klasse war. Da bin ich damals auf dem Nachhauseweg angesprochen worden von einem Versicherungsvertreter und er hat mich gefragt, ob ich Interesse hätte, einen Job bei ihnen anzufangen in dieser Branche. Und er hat mir erzählt, wie schnell man da auch zu gutem Geld kommen kann. Und tatsächlich habe ich mich darauf eingelassen. Ich ging in meiner Freizeit auf Fortbildungen. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben eine Krawatte angezogen. Ich habe mir die schicken Schuhe von meinem Vater geliehen, der damals im Ausland war. Und ich bin freiwillig am Samstag dorthin gegangen. Ich wurde also einer von ihnen. Und dann wurden wir ermutigt, in unsere Freunde zu investieren. Was hat es bedeutet? Ja, wir sollten Liste machen von unserer Bekanntschaft und Freundschaft und möglichst jede Woche jemand anrufen, um einen Termin abzumachen. Und der, wo das dort geleitet hat, der hat uns gezeigt, wie erfolgreich er damit war. Er hat uns seinen Gehaltszettel vorgeführt, er hat erzählt von seinem Sportwagen und ja, was er alles damit erreicht hat. Aber ich muss sagen, ich hatte bald kein gutes Gefühl mehr. Ich habe immer versucht, diesen Termin nach hinten zu schieben, wo ich meine Freunde anrufen soll. Und schlussendlich war ich froh, als ich den Laden verlassen habe. Heute bin ich froh für dieses Erlebnis, muss ich sagen. Es hat mich geprägt. Und ich bin dankbar, dass ich andere Versicherungsfachleute kennenlernen durfte, die nicht ähnlich unterwegs sind, sondern wirklich mit einem Interesse. Aber wenn wir ehrlich sind, geht es uns bei diesem Thema nicht teilweise ähnlich wie mir damals. Wir investieren, vielleicht mit einem Ziel. Und die Frage ist, was denken denn unsere Freunde? Wie geht es uns damit? Wie sieht Investition in Gottes Reich aus? Ich weiß nicht, ob ihr das Bild beachtet habt, das diesem Thema heute zugrunde legt. Ist es Geldinvestition in eine Bank? Hier ist doch der Garten als Symbol gewählt. Und dazu möchte ich mit uns einen Bibeltext lesen, der das aufgreift. 1. Korinther Kapitel 3, die Verse 5 bis 9. Hier hilft uns Gottes Wort, das richtige Bild zu bekommen, was Investition im Reich Gottes wirklich bedeutet. 1. Korinther 3, die Verse 5 bis 9. Dort lesen wir, wer ist denn Paulus und wer Apollos? Diener sind sie, durch die ihr gläubig geworden seid und das, wie es der Herr einem jeden gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat das Gedeihen gegeben. So ist nun weder der etwas, der pflanzt, noch der begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Der aber pflanzt und der begießt, sind einer wie der andere. Jeder aber wird seinen Lohn empfangen nach seiner Arbeit. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter. Ihr seid Gottes Ackerfeld und Bau. In Korinth gab es Streit. Der eine hat gesagt, ich gehöre zu Paulus, der andere ich zu Apollos und sie haben sich drum gestritten, wer ist jetzt bedeutsamer. Und hier begegnet ihnen der Apostel Paulus auf eine sehr, sehr klare Art und Weise und er macht deutlich, wir neigen dazu, Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Aber im Reich Gottes, da geht es nicht um unseren Acker, wenn ich so sagen darf, sondern Gott ist es, der uns als Arbeiter berufen hat. Unser Text lebt hier von Wiederholung, das habt ihr vielleicht bemerkt, es sind viele Sätze sehr ähnlich und Paulus macht deutlich, ja, wir pflanzen, wir begießen, aber wer schenkt Wachstum? Ja, Gott und nur er. Der Schwerpunkt liegt gar nicht auf dem Einsatz von uns Menschen, sondern macht deutlich, Gott ist der, der wirkt. Und wenn wir heute über Investitionen reden, ist mir das ganz wichtig, dass wir damit beginnen, dass wir einen Gott haben, der der Wirkende ist. Das bedeutet, wir dürfen dienen, ja, wir dürfen pflanzen, gießen, aber neues Leben schafft allein der lebendige Gott. Ich finde es enorm entlastend. Wenn wir nämlich meinen, wir müssen Menschen bekehren, sie zum neuen Leben führen, das in Gott entsteht, lernen wir was auf unsere Schulter, das gar nicht unsere Sache ist. Deshalb gefällt mir das Bild hier so gut, wo Paulus wählt, das vom Garten. Keine Firma, sondern etwas Organisches, etwas, das lebt. Das bedeutet am Ende, wir arbeiten abhängig von dem, der Segen schenkt. Findet ihr nicht auch, es ist ein Riesenunterschied, ob ich so investiere oder so, in ein Sparschwein oder auf die Bank oder in einen Garten. Wer sein Geld heute sicher und gut anlegen will, dem sein Anliegen ist doch investieren, um Gewinn am Ende zu haben. Im Garten, finde ich, geht es anders zu. Wie ist es, wenn wir mit dem Evangelium unterwegs sind, der frohen Botschaft von Jesus? Investieren wir vielleicht heimlich mit dem Gedanken, auf dem Himmelskonto ein dickes Plus zu haben? Ich glaube, das macht schon einen Unterschied, wie wir da unterwegs sind. Oder investieren wir, weil wir einen Vater im Himmel haben, der uns beschenkt. Und wir sind unterwegs als Beschenkte, um weiterzugeben, was wir empfangen haben. Unser Text macht sehr deutlich, Gottes Reich ist wie ein Garten. Die Menschen werden hier und wir werden verglichen einmal mit Ackerboten und dann auch als Mitarbeiter. Wir gießen, wir pflanzen, wir gärtnern. Aber Wachstum schenkt allein Gott. Ja, wenn wir investieren, fordert es von uns Geduld, es fordert von uns Zeit und Ausdauer. Aber wir investieren auch mit dem Risiko, dass wir wissen, wie bei einer Pflanze, wir haben Wachstum gar nicht im Griff. Es kann sein, dass ich so einen Samenkorn in die Erde lege, und das habt ihr vielleicht alle schon mal gemacht. Und dann denken wir so heimlich, na, das wird schon, oder? Aber ganz ehrlich, das haben wir nicht im Griff. Wir können noch so gute Gärtner sein. Es kann sein, da wächst gar nichts, weil Wachstum immer ein Wunder ist. Ich glaube, wir sind heute in unserer Gesellschaft so sehr von diesem Erfolgsdenken geprägt, dass wir das sogar auf den Garten übertragen. Heute ist, wie nennt man das, nicht Gewinnmaximierung, sondern Ertragsmaximierung im Acker, in der Landwirtschaft eigentlich das Hauptanliegen. Aber eigentlich müsste jeder Landwirt wissen, ich kann noch so gute Maschinen haben, ich kann noch so viel aussehen, es ist keine Garantie auf Erfolg. Unser Bibeltext widerspricht hier radikal, ganz besonders, wenn es um Gottes Reich geht. Paulus sagt hier, wer ist Apollos, wer ist Paulus? Wir sind einfach nur Diener, die euch zum Glauben führen durften. Gottes Wort zieht uns hier erstmal den Stecker. Und ich muss sagen, ich finde es gut, weil es uns abhängig macht von einem, der wirkt. Und weil es unser Denken entlarvt. Es spricht auch mich als Pastor an, warum investiere ich in Menschen? Damit ich nachher vielleicht zeigen kann, was alles gelungen ist. Dass ich vorzeigen kann, wie erfolgreich wir als Gemeinde sind. Oder weil ich Werkzeug bin, das sich einfach Gott zur Verfügung stellt und wie so neben ihm hergeht und staunend beobachtet, was Gott jetzt am Wirken ist. Ich bin überzeugt, Paulus hat wahrscheinlich mehr Bekehrung erlebt als wir alle. Aber seine Sichtweise finde ich einfach so großartig. Wir sind Diener. Wenn ich investiere, wenn wir investieren ins Reich Gottes, dann, weil Gott sich in uns investiert. Als Christen geben wir deshalb nicht mehr und wir können auch nicht mehr geben, als das, was Gott uns geschenkt hat. Wir sind Beschenkte und wir geben was er uns schenkt. Wenn wir einladen zum ewigen Leben, dann haben wir doch selber dieses Leben erst geschmeckt, das die Bibel mit Fülle beschreibt. Wir sind selber zu Menschen geworden, die Gottes Investition erlebt haben, wie er sich hingab für uns. Eine neue Kreatur geworden, weil er uns so sehr liebt. Und deshalb können wir erst dann richtig in Menschen investieren, wenn wir wirklich geschmeckt und gesehen haben, was Gott in uns gelegt hat. Wenn wir Pflanzen im Bild gesprochen, dann tragen wir ein Samenkorn, das haben wir nicht produziert. Das gehört gar nicht uns. In Markus 4 wird das Samenkorn mit Gottes Wort verglichen. Und dieses Wort muss zuerst mich erfrischt haben, erst mein Leben verändert, erst mich angesprochen, bevor ich es überhaupt wieder weitergeben kann. Das gilt auch, wenn wir unterwegs sind, im Bild gesprochen, um im Garten zu gießen. Das ist schon anstrengend, oder? Da müssen wir erst Wasser produzieren. Nein, wir sind wie ein Schlauch. Das Wasser kommt gar nicht von uns. Wir geben, was wir empfangen haben. Und anders wie beim Schlauch werden wir erst selber satt und wir genießen erst selber dieses frische Wasser, das von Gott kommt. Und dann geben wir es weiter. Ich habe mich gefragt, was passiert, wenn wir das aus dem Auge verlieren, dass Investition im Reich Gottes immer etwas ist, wo wir als Beschenkte unterwegs sind und Gott die Frucht schenkt und nicht wir. Ich glaube, dann sind wir so unterwegs wie ich als Kind, als ich, glaube, meinen ersten Garten hatte. Da hat mich die Ungeduld gepackt. Ich ging zu meiner Kartoffel, habe gesagt, jetzt wird endlich eine Frucht, habe es rausgerissen und erst mal geguckt, ob da was hängt. Und das waren so Mini-Teile. Was ist passiert? Das war vorbei. Sind wir nicht ähnlich, teilweise ungeduldig, manipulativ, wenn wir denken, wir sind verantwortlich für die Frucht? Sind wir nicht. Wir gießen, wir pflanzen, wir gärtnern. Aber die Frucht, die schenkt Gott. Was bedeutet es jetzt ganz konkret, zu pflanzen, zu gießen und zu gärtnern? Das ist ja hier die Investition. Und in unserem Text wird deutlich, Pflanzen, Gießen und Gärtnern hat ganz viel mit Verkündigung zu tun. Das hatte Paulus getan, er hat Gottes Wort verkündigt. Und Verkündigung und Gebet gehört immer zusammen. Deshalb diese Bilder, was Pflanzen und Gärtnern bedeutet, es bedeutet Gottes Wort weitertragen. Und weil es was ist, was wir von Gott erwarten, kann das immer nur mit Gebet verbunden sein. Wenn wir das verstehen, gibt es keine Investition in Gottes Reich ohne gefaltene Hände, weil wir damit zum Ausdruck bringen, wir sind abhängig von dem, der Wachstum schenkt. Gebet führt dazu, dass wir von Gott erwarten und nicht von uns. Gebet ist auch etwas, wo unseren Boden vorbereitet. Wir haben das kürzlich bei der Betrachtung von Jakobus 3 und 1, 5 gehabt. Mangel ist bei Gott gar nicht ein Problem. Das ist nur in unserem Kopf ein Problem. Unser Problem ist, dass wir denken, wir kriegen es alleine hin. Gott lädt uns ein, mit unserem Mangel zu kommen. Das heißt, ich darf im Gebet kommen und sagen, ich hab Angst, wie soll ich denn den Menschen deine Botschaft bringen? Ich darf kommen und sagen, mir fehlt an Liebe für Verlorene. Ich darf kommen und sagen, ich weiß nicht, welche Worte jetzt passen. Und Gott wird uns niemals tadeln, sondern immer beschenken. Gebet ist deshalb auch der Weg, wie Gott mein eigenes Herz vorbereitet, um überhaupt brauchbar sein zu können. Ich wurde hier letzte Woche persönlich sehr angesprochen durch ein Seminar mit Dirk. Und Dirk hat uns erzählt, dass er als Pastor parallel gleich zwei Gemeinden gegründet hat. Und die sind richtig nach oben explodiert. Da sind Leute dazugekommen. Und er war erfolgreich, könnte man sagen. Und dann eines Morgens in seiner stillen Zeit, da hat Gott ihm eine Frage gestellt. Liebst du die Menschen? Und seine Antwort war in ihm sofort klar. Nein. Nein. ich liebe die Menschen nicht. Ich liebe vielleicht meine Arbeit, ich liebe meinen Pastorendienst, aber nicht die Menschen. Das ist krass, oder? Und ich merke, wie schnell wir Dinge tun, ohne wirklich diese Liebe zu haben. Was ist der Weg? Dirk hat sich 2 Jahre, hat er erzählt, Zeit genommen, wo er alle anderen Gebete weggelassen hat und nur noch eins gebetet hat. Herr, schenke mir eine Liebe, schenk mir deine Sicht für die Menschen. Und dann hat er uns erzählt, dass Gott dieses Gebet erhört hat und dabei ist zu erhören, dass er eine Leidenschaft von Gott geschenkt bekommen hat, von den Menschen, mit denen er unterwegs ist, besonders für Verlorene. Ich glaube, da dürfen wir lernen, dass wir mit unserem Herz, das oft so sehr sich um uns dreht, zum Vater im Himmel kommen und sagen, gib mir deine Sicht für Menschen um mich herum. Wir sahen nun das Pflanzen und Gießen bei Paulus und Apollos ganz praktisch aus. In unserem Text wird es nicht genau runtergebrochen. Man könnte jetzt nur bei der Verkündigung stehen bleiben. Aber ich persönlich möchte das noch ergänzen durch eine Bibelstelle, wo Paulus uns mit hineinnimmt, wie seine Verkündigung aussah, weil es auch für uns sehr praktisch ist. Ich lese aus 1. Thessaloniker 2, die Verse 7 und 8, da sagt er, als Apostel von Jesus Christus hätten wir bei euch doch auf unsere besondere Autorität pochen können. Stattdessen gingen wir liebevoll mit euch um, wie eine Mutter, die für ihre Kinder sorgt. Aus Liebe zu euch waren wir nicht nur dazu bereit, euch Gottes rettende Botschaft zu verkünden, sondern auch unser ganzes Leben mit euch zu teilen. So sehr haben wir euch lieb gewonnen. Paulus verbindet hier Verkündigung mit was? Leben teilen. Er hat sein Leben geteilt. Was passiert, wenn wir als Jesus-Nachfolger unser Leben teilen? Ist es nicht so, wenn ich mit Jesus mein Leben lebe, er in mir und ich mit ihm, und ich dann in meinen Alltag gehe und mein Leben mit meinen Mitmenschen teile? Ja, was teile ich dann mit ihnen? Jesus, oder? Ich bin unterwegs mit meinem Herrn, ganz natürlich in meinem Alltag. Und wenn ich das tue und mit Menschen mein Leben teile, teile ich doch Jesus, der in mir lebt. Das ändert doch unser Blick auf Evangelisation. Denn dann gehe ich nicht, um für Jesus was zu tun, sondern ich gehe mit Jesus und er geht mit mir. Ich finde das enorm befreiend, weil ich dann nicht mehr gehe, um für ihn einen Dienst zu tun, sondern weil er mit mir geht und ich lebe einfach mit ihm. Wir haben gestern in unserem Andachtsbuch von Open Doors eine Geschichte, die das genau nochmal aufgegriffen hat. Da wurde erzählt oder hat ein chinesischer Pastor erzählt, wie er immer und immer wieder mit seinem Schwager in die Diskussion ging, der für die chinesische Regierung gearbeitet hat. Und er hat versucht, ihn zu überzeugen, der Glaube an Jesus, das kannst du vergessen, das ist einfach nichtig, das bringt nichts. Und er hingegen hat seinen Schwager versucht zu überzeugen vom Evangelium und keiner hat gewonnen. Doch eines Tages hat dieser Schwager ihm bekannt, ich glaube weder an Gott noch daran, dass Jesus existiert, aber ich bekenne dir eines. Ich staune darüber, wie dein Vater lebt. Wenn es einen Gott gibt, wird dein Vater sicher dem Bild von Jesus gleichen. Was hat ihn angesprochen? Das Leben dieses Vaters, der seinen Glauben, der sein Leben mit Gott gelebt hat. Und es ging nicht lang und dieser Schwager fand zum Glauben an Jesus. Das Leben des Vaters war eine lebendige Botschaft. Wort und Tat haben übereingestimmt. Das hat die Wirkung gezeigt. Ja, wenn wir mit Jesus leben und dieses Leben teilen, bleibt es nicht ohne Wirkung. Das heißt, wenn ihr Schüler morgen wieder in den Alltag geht oder als Studenten, dann geht ihr mit dem Wissen, Jesus geht mit. Er ist dabei. Das bedeutet, wenn ich mit meinen Freunden rede, wenn ich über Dinge diskutiere, wenn wir ins Gespräch kommen, dann wird es früher oder später zu Rückfragen kommen, weil mein Denken, mein Reden doch geprägt ist von dem, mit dem ich lebe. Und dann ist doch Jesus der, der Frucht schenken kann und will. Wir dürfen einfach unterwegs sein mit der Bitte, Herr, lass mich heute in Wort und Tat in Segen sein und dann gespannt sein, was er tut. Wenn wir so mit Jesus leben, ist es egal, ob wir Opa oder Oma sind, ob wir eigene Kinder haben oder nicht, dann dürfen wir unser Leben mit Jesus leben. Und Gott wird uns Gelegenheiten schenken, wo wir ganz natürlich unseren Glauben teilen können. Meine Frau hat es kürzlich sehr ermutigend erlebt. Sie war mit Kollegen essen. Und bei dem Essen ist sie mit einem, der eigentlich gar nicht zum engen Kollegenkreis gehört, ins Gespräch gekommen. Sie hat zugehört. Erstmal zugehört, Interesse gezeigt, miteinander ausgetauscht. Und was war das Ergebnis? Wir hatten plötzlich bei uns zu Hause Besuch und durften ehrliche Gespräche führen über Glauben, über Scheitern, über Versagen, einfach auf eine ganz natürliche Art. Ich persönlich wurde hier kürzlich selber ermutigt, dass ich in meinem Alltag, wenn Menschen kommen mit einer Not, Menschen, die vielleicht gar nicht an Gott glauben und mir offen erzählen, was sie beschäftigt, egal was es ist, wieso frage ich da nicht, darf ich noch mit ihr beten? Schon komisch, dass es uns oft gar nicht in den Sinn kommt. Aber was passiert, wenn wir das tun dürfen? Ja, dann bringen wir doch den ins Spiel, der in unserem Leben wohnt. Ganz ohne Zwang. Und wenn Sie sagen, nein, das will ich nicht, das ist doch kein Problem. Dann sagen Sie, ja, völlig in Ordnung. Aber wenn Sie sagen, ja, dann erleben Sie, dass Gott sich für Ihr Anliegen interessiert. Unser Bibeltext macht noch was deutlich, wenn wir pflanzen, gießen, wir investieren nicht allein. Vers 8a, der, welcher pflanzt und der, welcher begießt, sind eins. Das unterstreicht einmal das Thema, das letzte Woche dran war. Wir sind gar nicht alleine unterwegs, sondern miteinander, ergänzend, einer mit dem anderen. Das heißt, wir sollten vielmehr auch hier gemeinsam beten, gemeinsam leiden über diese Not, gemeinsam sagen, hey, würdest du mich mittragen? Und vielleicht auch überlegen, wer hat welche Gabe, wo ergänzen wir uns, wie können wir hier gemeinsam investieren? Das lässt uns immer wieder bewusst werden, wir sind ein Leib. Und deshalb, wenn wir die frohe Botschaft unter das Volk bringen, macht es auch was mit uns als Gemeinde. Es führt uns zusammen, wir ergänzen uns und wir erwarten gemeinsam von Gott. Wir kommen noch zu den Versen 8 bis 9, die ich gerne noch mal lese. Der aber pflanzt und der begießt sind eins. Jeder wird denn seine Arbeit entsprechenden Lohn empfangen. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr seid Gottes Ackerfeld und Bau. Schon krass, oder? Wir bekommen Lohn für etwas, wo gar nicht von uns kommt, oder? Wir haben ja vorher gesehen, das, was wir weitergeben, ist ein Geschenk. Wir geben nur, was wir geschenkt bekommen haben. Und jetzt bekommen wir dafür sogar Lohn. Das ist die Art, wie Gott investiert. Erst beschenkt er uns. Und wenn wir von dem Geschenk weitergeben, werden wir schon wieder beschenkt. So ist die Mathematik in Gottes Reich. Aber noch was ist mir hier nochmal ganz wichtig geworden. Es ist nicht mein Acker, den ich bebaue. Der gehört Gott. Das bedeutet, dass ich nicht enttäuscht sein muss, wenn ich erst mal keine Frucht sehe. Es ist doch Gottes Acker. Er ist der, der Frucht schenkt. Mein Auftrag ist was? Pflanzen, gießen, gärtnern. Die Frucht, die schenkt Gott. Für uns als Eltern ist der erste Garten, der Gott uns schenkt, sind unsere eigenen Kinder. Und wir erwarten und wir sehen und wir gießen, weil wir auf den Gott vertrauen, der wirkt, weil es um ihn geht. Und deshalb die Zeit, die wir investieren, die Momente, die wir mit unseren Kindern verbringen, ist eine Investition. Aber wir sind abhängig von dem, der Frucht wirkt. Als Kinder, Teenie und Jugendmitarbeiter geht es euch vielleicht teilweise auch, wie ich das auch kenne, dass man den Eindruck hat, nehmt ihr überhaupt was mit? Bleibt da überhaupt was hängen? Aber schaut, wir wissen doch gar nicht, was im Herzensboden passiert. Vielleicht ist schon eine kleine Knolle sichtbar unter der Erde und wir sehen es aber nur nicht. Gott ist doch der, wo die Frucht wirkt. Und deshalb möchte ich euch ermutigen, wir geben unser Bestes. Aber häufig stellen wir erst nach Jahren fest, was die Aussaat wirklich bewirken konnte. Doch selbst wenn wir viel investiert haben, kann doch immer wieder dieser Gedanke sich einschleichen, ich habe gebetet, aber mein Kind ist doch nicht zum Glauben gekommen. Ich habe geredet, aber meine Freunde bleiben fern. Darf ich uns nochmal die Frage stellen, wer ist verantwortlich für die Frucht? Es ist doch Gott, oder? Sein Wort hat Kraft. So wie wenn wir einen Samenkorn in die Erde legen und wir vielleicht Wochen, Monate später plötzlich merken, da wächst was. Und Jahre später ist es ein kräftiger Baum. Dieses Bild verwendet Gottes Wort immer wieder. Ein Weizenkorn, das in die Erde fällt. Das stärkste Bild ist Jesus selber, der stirbt und es scheint, als wäre alles vorbei. Und dann am Ostermontag entsteht Leben, das hineinragt in die Ewigkeit und so viel Frucht bringt, dass wir eine Ewigkeit nicht genug staunen werden. Ich möchte uns hier noch den Vers aus dem 1. Petrus vorlesen, wo steht Kapitel 1, Vers 23 bis 25. Ihr seid neu geboren. Und das verdankt ihr nicht euren Eltern, die euch das irdische Leben schenken. Nein, Gottes lebendiges und ewiges Wort ist der Same, der neues, unvergängliches Leben in euch hervorgebracht hat. Ja, es stimmt. Die Menschen sind wie Gras. Ihre Schönheit gleicht den Blumen. Und jetzt kommt das Gras verdorrt. Die Blumen verwelken. Alles, was wir hier produzieren können. Aber das Wort des Herrn bleibt ewig gültig. Für immer und ewig. Und genau dieses Wort ist die rettende Botschaft, die ich euch verkündige. Wie vergänglich sind unsere Worte und Taten. Aber wenn ich einem Gott vertraue, der sein Wort auch in mein Leben gepflanzt hat, dann dürfen wir hoffnungsvoll unterwegs sein, in dem Wissen, sein Wort hat Kraft. Kraft, Leben zu verändern. Denn das Wort hat einen Namen, das ist Jesus Christus. Er wurde Mensch und sein Leben bezeugt es uns. Sein Wort hat auch mein Leben verändert. Und deshalb möchte ich uns einladen, mit dieser Hoffnung zu investieren, dass Gottes Wort noch heute Leben verändert. Ich verbreite die gute Botschaft, indem ich mich investiere. Wir haben gesehen, die Bankmentalität, die wir oft haben, prägt Lohnt sich das? Lohnt sich das, in Gottes Reich zu investieren? Wie schnell stellen wir auch in unserem Dienst diese Frage wieder in den Mittelpunkt? Aber unser Text hat uns eingeladen, Gottes Sicht einzunehmen. Gottes Wort hat eine Kraft. Er ist verantwortlich für die Frucht. Und deshalb heißt investieren, wir leben erstmal als Beschenkte Gottes. Wir sind Menschen, die sich beschenken lassen. Investieren heißt, wir beten, weil wir von Gott erwarten und nicht von uns. Investieren heißt, unser Leben teilen. Das Leben, das Jesus mit uns führt, mit unseren Mitmenschen teilen. In sie zu investieren heißt, unser Leben mit ihnen zu teilen. Investieren heißt, sich gegenseitig ergänzen, weil wir einander brauchen, weil Gott uns als Leib zusammengeführt hat. Und es bedeutet, dass wir nicht aufhören, nochmal von Gott zu erwarten, weil sein Wort eine unglaubliche Kraft hat. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus, ich bitte dich für mich persönlich und für uns alle, dass wir aufhören, das zu tun, was nur du kannst, nämlich zu versuchen, Herzen zu verändern. Das ist Steinwerk und wir sind Werkzeuge. Hilf uns, hilf mir, dir wieder mehr zuzutrauen, von dir zu erwarten, dass du kannst, was niemand anderes kann, harte Herzen weich machen. Dein Wort in ein Leben zu pflanzen und ewiges Leben daraus entstehen zu lassen. Das ist das größte Wunder, das mir begegnen kann. Und so lass uns als Gemeinde in dieser Erwartung unterwegs sein, dass du noch heute der gleiche Gott bist, der dieses Wunder tun will. Und wir wollen uns deshalb dir zur Verfügung stellen. Wir wollen nicht mehr geben, als du uns gibst, weil sonst wird es was Eigenes. Hilf uns in unserem Alltag, uns immer wieder neu beschenken zu lassen, erst zur Quelle zu kommen und dann einfach weiterzutragen, was du in uns gelegt hast. Danke, wie du dich investierst. Du hast alles gegeben, dein Leben, und es hat Frucht gebracht, auch in meinem Leben. Wir wollen staunend dich anbeten, dich, diesen lebendigen Gott, der heute noch unter uns ist, der uns liebt, uns beschenkt, uns durchträgt bis in die Ewigkeit. Amen.